Heute im New Lawyers Podcast Franziska Leonard.
Ich glaube, jeder weiß es, wenn man Jurist ist, wie schwer es ist, aus dieser Schiene auszubrechen und wie oft einem gesagt wird, das geht alles nicht und wir können das nicht. Aber wir können es. Wir können es auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 2 Staatsexamina geschafft. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Also, kein MBA der Welt ist so hart wie 2 Staatsexamen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Magdalena Öl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Franziska Leonard ist Juristin, Gründerin und Professorin. Von der Großkanzlei ging es für sie direkt zur Startup-Schmiede Rocket Internet, wo sie über 170 Firmen skalierte. Es folgte die eigene Gründung mit erfolgreichem Exit. Wir sprechen heute über ihren MBA, die Vereinbarkeit im High-Performance-Job und wichtige Business-Skills für Juristen und Juristinnen. Liebe Franziska, ich freue mich sehr, 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 dass du heute hier bist und wir in deinen spannenden Lebenslauf eintauchen dürfen. Aber bevor wir das tun, musst du uns erst eine Frage beantworten, nämlich, was wolltest du eigentlich als Kind werden?
Ja, erstmal vielen Dank für die Chance, hier mit euch ein paar Einblicke zu teilen. Es war ja immer sehr schön, als wir uns kennengelernt haben, zu hören, was du alles auf die Beine gestellt hast, und freut mich, ein kleiner Teil davon sein zu können. Als Kind, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, keiner sagt als Kind, ich möchte unbedingt Jurist werden, gerade die trockeneren juristischen Berufe, also sagen wir mal Richter vielleicht noch, aber jetzt irgendwie, wie in meinem Fall, Insolvenzverwalter, das Wort kennt wahrscheinlich kein Kind. Ich muss tatsächlich sagen, mein Papa war Insolvenzverwalter und das Wort an sich, Jurist, war super abstrakt, aber das, was er gemacht hat, fand ich unglaublich spannend. Also viele Wochenenden haben meine Schwester und ich mit ihm verbracht im Büro. Und das besonders spannend daran fand ich vielleicht dieses Enttabuisieren vom Scheitern. Als Insolvenzverwalter siehst du ja so viele Schicksale und so viele Situationen, wo Menschen einfach ja alles verloren haben und wieder aufstehen müssen, restrukturieren müssen, und diese Unterstützungsleistung zu geben, Lösungen zu finden und vielleicht auch zukunftsträchtige Prognosen für die Firmen, für die Mitarbeiter, für die Geschäftsmodelle aufzuzeigen, das fand ich unglaublich toll.
Also eigentlich warst du schon mit 3 Jahren eine kleine Insolvenzverwalterin.
Ja, gefühlt, also ich bin es ja nie geworden, ne? Aber ich konnte das gar nicht begreifen, was mein Vater da wirklich gemacht hat, aber ich fand es unglaublich spannend. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit der Juristerei überhaupt in Kontakt gekommen bin. Aber dass man dann sagt, man will Jurist werden, das kann ich leider, das glaube ich leider nie.
Aber du hast dann trotzdem Jura studiert.
Ja, wie es dann so ist irgendwie, oder? Also ich habe natürlich verschiedene Praktika vorher gemacht und immer überlegt, also Blut kann ich keins sehen. Arzt fand ich spannend als Vision, Menschen zu helfen, war raus. Und BWL, ja, das war irgendwie so eine Generalwissenschaft, wo ich nicht genau wusste, was erwartet einen da. Und die Praktika, die ich gemacht habe bei einem in der Schweiz, kam die Fremdenpolizei und hat mich wieder nach Hause geschickt am Tag 1 des Arbeitsantritts. Damals ging das noch nicht, dass man einfach ein Praktikum übernimmt, was nicht lokal ausgeschrieben war.
Was wäre das für ein Praktikum gewesen?
Das war in der Bank als Praktikantin, okay. Und zwar war recht lustig. Ich habe mit 17 noch Abi gemacht, mhm. Und dann, ja, wollte ich gucken, was wird es, also in welche Richtung geht es, und habe mir viel angeguckt. Und dann, ja, sagt mein Vater, ja, Jura ist doch was, da kann man alles mitmachen. Und ja, dann dachte ich mir, warum nicht? Ich kann es ja mal probieren. Talent hatte ich gefühlt keins, aber der Weg ist es dann erstmal geworden.
Ja, und kein Talent stimmt ja nicht so ganz, ne? Also du konntest deine Examina ja dann super abschließen und dann kam die große Frage, was mache ich denn jetzt damit?
Ne, das erste war tatsächlich gar nicht so gut. Also da sind wir lediglich im befriedigenden Bereich gelandet.
Ja, ja, das ist ja bei Juristen auch schon sehr solide.
Ja, aber es war mir wichtig, dass es schnell war. Also ich wollte unglaublich schnell einfach das Ganze hinter mich bringen und war jetzt nicht so begeistert vom Studium tatsächlich. Also ich hatte einen ganz coolen Job im Verfassungsrecht bei Professor Stark. Das war richtig cool. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Er hatte noch eine Anbindung noch gehabt zum Deutsch-Chinesischen Rechtsinstitut. Mhm. Und also, ja, da hat man, das war vielleicht so der Lichtblick des Studiums. Ansonsten muss ich sagen, war es sehr trocken, sehr viel Lernen. Repetitorum ist jetzt auch nicht gerade irgendwie.
Das stimmt. Hat eigentlich mal eine extra Folge verdient, die Examensvorbereitung und die Qualen, die man da durchleiden muss.
Das ist schon Wahnsinn. Also man weiß zumindest als Jurist, man ist unglaublich leidensfähig. Mhm. Und man hat auch unglaublich leidensfähige Freunde. Das ist ja auch
stimmt.
Gut,
das sind so Schicksalsgemeinschaften, die sich da auch bilden. Ne? Ja, ganz absolut. Enge Freundschaften, die dann da auch entstehen.
Absolut.
Aber du hast dann ja nicht gesagt nach dem ersten, okay, Deckel drauf, ich mache das erste und mach dann was anderes, sondern du hast Referendariat und so ja auch durchgezogen und dann dein zweites Examen geschrieben.
Ja, tatsächlich. Ich habe in Göttingen studiert und dann in Braunschweig Referendariat gemacht und das war die Niedersachsen-Clique scheinbar. Und ich muss aber sagen, es war einfach der Gedanke, okay, wenn alles nichts wird, dann kannst du immer ein Schild draußen ranhängen und bist Anwalt. Mhm. Das war so der motivierende Hintergrund für mich, einfach was fertig gemacht zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so sehen würde. Und heute feiert man ja eher die Dropouts als die Absolventen.
Ja, zumindest wenn sie dann am Ende gut ausgehen, ne? Die werden natürlich dann immer sehr heldenhaft ja. erzählt, wenn man am Ende irgendwelche tollen Unternehmen gebaut haben.
Absolut.
Aber ich finde trotzdem, dass man es nicht so glorifizieren darf, weil bei vielen endet der Weg dann da auch erstmal. Und deswegen auch gut, dass man sowas Ernsthaftes macht wie du.
Also ich glaube, als Frau hat man vielleicht auch nochmal ein anderes Sicherheitsbedürfnis, wenn es darum geht, auch zu sehen, wie kann ich im Notfall meine Kinder selbst versorgen, wie kann ich für alles selbst gerade stehen. Und das, damals hatte ich jetzt noch keine Kinder beim zweiten, aber es war immer ein Gedanke, der mitgeschwungen ist, dass man eben sieht, wie viel auch Frauen am Ende stemmen müssen, alleine oft, und hat mich dann ja am Ende auch ereilt. Das heißt also, das war für mich wirklich auch rückblickend immer eine Absicherung, dass ich beide Staatsexamina hatte und auch als Anwältin selbst praktiziert habe, selbstständig. Und es ist schon ein unglaublich schönes Gefühl, da zu wissen, man hat da was in der Hand, was einem zumindest keiner mehr nehmen kann.
Ja, das stimmt. Aber du bist ja dann in den Bereich gegangen, also du bist, deine erste Station nach dem Examen war Clifford Chance.
Ja.
Und du bist in den Bereich gegangen, mit dem man eigentlich im Studium fast keine Berührungspunkte hat, nämlich Private Equity.
Absolut. Also das ist auch eine total verrückte Story. Ich wusste gar nicht, was Private Equity wirklich ist. Und als ich dann mein Abitur fertig hatte und angefangen habe zu studieren, war eigentlich der erste Berührungspunkt mit einem Herrn, der im Private Equity tatsächlich gearbeitet hat und später auch mich als Mentor viel unterstützt hat. Und der hat mir dann gesagt, guck mal, sieh es doch mal so, Private Equity ist im Grunde genommen die Kehrseite der Medaille von Insolvenzrecht. Denn es ist, ich weiß nicht, wie viele das nachempfinden können, aber gerade als Tochter in Fußstapfen eines Vaters zu treten, der dann doch vieles im Insolvenzrecht geprägt hat und gemacht hat und auch da, sage ich mal, zumindest im Berliner Raum eine gewisse Koryphäe war das dann, je älter ich wurde, nicht mehr so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt Insolvenzrecht machen. Mit 3 oder 4 oder 5 ist das vielleicht noch cool. In den Sommerferien da arbeiten war auch cool. Aber nach hinten raus wollte ich was Eigenes machen. Und Insolvenzrecht war natürlich die spannendere Materie jetzt im ersten Blick, aber nur, weil Private Equity mir überhaupt kein Begriff war. Und ja, als ich dann damit in Kontakt kam, war das auch über einen Headhunter. Ich war gar nicht sicher, soll ich wirklich nochmal Großkanzlei machen oder nicht, und habe mich dann da, ich will nicht sagen, so semi-leidenschaftlich beworben, aber mit einem gewissen Respekt vor den Geschichten, die man da ja so hört aus den Großkanzleien, und habe dann eine Stellung angeboten bekommen im Team von Oliver Felsenstein und Georg Linde bei Clifford Chance in Frankfurt und wohnte zu dem Zeitpunkt wieder in Berlin und bin dann tatsächlich auch dafür nach Frankfurt gezogen.
Und hat sich die Entscheidung gut angefühlt? Hat Private Equity dann auch das erfüllt, was du dir versprochen hast?
Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was mich erwartet. Also, ja, es war tatsächlich eine sehr aufregende Zeit, weil Private Equity als Gebiet ist einfach sehr umfassend. Und gerade wenn man auf der Deal-Seite sitzt, sind es eben sehr viele Rechtsgebiete, die Aufeinandertreffen, also vom Arbeitsrecht zum Vergaberecht über Corporate zur Finanzierung. Und es sind schon sehr, sehr gute Generalisten, die in dem Bereich arbeiten, die man da findet. Und der wirtschaftliche Einfluss des Ganzen, also der Entscheidungseinfluss, man macht zwar selbst natürlich den Teil des Reports, der eher auf der juristischen Seite angesiedelt ist, aber man liest natürlich auch immer die Vendor Reports und man liest natürlich dann auch die Reports, die die anderen Teams erstellen. Und das fand ich immer unglaublich spannend, die Geschäftsmodelle dahinter zu sehen, die Zahlen dahinter zu verstehen und dann am Ende das Puzzle zusammenzufügen. Das ist schon sehr reizvoll am Private Equity.
Und auch so dieser Blick über den Tellerrand des Juristischen hinaus. Was würdest du denn da sagen, wenn jetzt junge Leute in diesen Bereich rein wollen? Wie eignet man sich denn das Wissen an? Hast du das so mehr oder weniger Learning by Doing gemacht oder hast du auch dich anders irgendwie aufgeschlaut, um gerade Geschäftsmodelle auch besser verstehen zu können?
Also ich wünschte, ich könnte jetzt eine richtig coole Antwort auf diese Frage geben nach dem Motto, ja, ich habe mich mega aufgeschlaut nebenbei. Aber ich hatte tatsächlich großes Glück, dass ich zwei sehr fördernde Chefs hatte, die viel gemacht haben dafür, dass wir als Team voneinander gelernt haben und die auch ahnungslose junge Juristen einbezogen haben. Und wir haben natürlich auch einfach sehr viele Stunden gearbeitet. Also am Ende, ich würde sagen, eine Mischung aus sehr guter Begleitung durch Oliver und Georg und das Team, aber natürlich auch einfach viele Stunden, die du damit verbringst, dir die Dinge anzueignen. Also mehr Learning by Doing eigentlich.
Gibt es noch eine Sache, die du auch jetzt immer noch, also wenn du zurückblickst, sagst, okay, da bin ich dankbar, das habe ich aus meiner Private Equity Zeit mitgenommen und das ist mir immer noch von Nutzen?
Also das Schöne ist, ich bin eigentlich nie ganz aus dem Private Equity rausgegangen. Ich habe dann auch später noch Kontakt damit gehabt, dann vielleicht mehr auf der wirtschaftlichen Seite. Und dadurch, dass, sage ich mal, das Private Equity auch immer mehr in die technologischen Modelle investiert hat und natürlich auch die Digitalisierung keinen Halt vor dem Private Equity gemacht hat, wurden die Kontaktpunkte dann nach Rocket auch immer größer. Mhm. Und auch heute noch, also auf der Investorenseite, finde ich es unglaublich spannendes Feld. Also was nimmt man mit? Ich würde einfach sagen, diese Komplexität der Geschäftsmodelle und oftmals der Reiz daran, das zu durchdringen, aber dann auch natürlich der Teufel, der dann im Detail liegt. Also diese Priorisierung der Themen, das finde ich schon immer noch unglaublich beeindruckend. Und am Ende muss dann halt einer sagen, den Deal machen wir oder den Deal machen wir nicht. Und dafür natürlich dann auch sich den Hut aufziehen. Und das finde ich immer noch nach wie vor super beeindruckend, wie da der Auswahlprozess funktioniert und wie die Dinge zusammenfließen oder manchmal eben auch nicht. Ne? Es gab ja auch Übernahmen, die jetzt nicht so positiv geändert sind.
Aber du hast gerade schon Rocket erwähnt, Rocket Internet. Das heißt, auch andere wurden aber in deiner Private Equity Zeit auf dich aufmerksam und du wurdest eigentlich ganz dreist abgeworben, oder?
Ja, also es war tatsächlich total witzig, wenn eine Freundin von mir, der ich auch zusammengearbeitet hat, sagte, oh, ich habe da so einen spannenden Job gehört, aber ich bin gerade schwanger. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und ich habe dich mal erwähnt und dann kam da der Kontakt zustande. Und ja, das war natürlich unglaublich spannend. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir, ich glaube, ja, 50 Mitarbeiter oder so.
Und also bei Rocket Internet meinst du jetzt?
Bei Rocket Internet. Mhm. Es gab keine Rechtsabteilung, es gab keinen Anwalt, es gab niemanden da, also der jetzt irgendwie da schon großartig Strukturen geprägt hätte oder ein Team aufgebaut hätte. Und alle sprachen immer nur von Zalando und keiner kannte eigentlich Rocket. Und ich weiß auch noch, als ich überlegt habe, gehe ich dahin, war das Feedback so, boah, ja, die kennt doch niemand und Zalando wäre spannend, aber das war der Michael Menz, der das gemacht hat, auch ein super netter Kollege, mit dem ich auch tollen Kontakt hatte und tollen Austausch, aber das fanden alle super spannend und Rocket war so, who's Rocket, so new kid on the block und ja, aber ich habe mich am Ende dafür entschieden und bin dann nach 2 Jahren Großkanzlei rübergewechselt. Und ja.
Also auch hier, du liebst den Sprung ins kalte Wasser.
Ja, ich glaube, wenn das Angebot stimmt und ich frage mich immer so vor Entscheidungen, was möchte ich die nächsten 5 Jahre mindestens machen und stimmt das mit meinen Werten überein, stimmt das mit meiner Vision überein von meinem Leben, was sind die Punkte, die ich leisten kann, die ich jemandem bieten kann, die ich vielleicht gut kann, die das Unternehmen braucht und was sind Punkte, die ich vielleicht für mich noch lernen möchte und wo ich die Chance sehe, in spannende Strukturen oder spannende Aufgabengebiete reinzuwachsen. Und das war da natürlich der Fall, auch wenn es in einem viel größeren Ausmaß war, als ich am Anfang, sagen wir mal, ursprünglich gedacht hatte. Das war die richtige Entscheidung in jedem Fall.
Und wie kann man sich das aber vorstellen? Mehr Hands-on geht wahrscheinlich nicht, ne? Wenn es keine Strukturen gibt, macht man erstmal alles selber und guckt, wie man da so reinwächst? Oder wie bist du das angegangen?
Ja, ich meine, also man muss sagen, wenn man jetzt Strukturen liebt, und ich hatte auch einen Kollegen später geholt für den Compliance-Bereich, das ist natürlich...
Hat Herzrasen bekommen erstmal.
Ja, also der war öfter mal krank. Nein, Spaß, also auch ein sehr, sehr netter Kollege und sehr kompetenter Kollege. Ich glaube, es ist grundsätzlich, muss man eine Affinität dafür haben, und ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich vielleicht nicht durch und durch Juristin war im Herzen, sondern dass für mich auch immer Wirtschaftlichkeit und Dealmaking im Vordergrund stand, dass man dann sagt, okay, man kann damit leben, man baut ein Konstrukt, man baut auch gewisse, ja, Regularien drumherum, aber man erstickt das Ganze nicht. Und natürlich, als wir dann den Schritt gemacht haben zum Kapitalmarkt, da gelten natürlich andere Regeln, und die Readiness muss eine andere sein, als es vielleicht im privaten Eigentum der Fall ist. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht klar, und zu dem Zeitpunkt sind wir erstmal, sag ich mal, etwas blauäugig gemeinsam durchgestartet. Und
im Laufe der Zeit seid ihr, also ist Rocket Internet ja extrem gewachsen, ne? Also wie viele Companies habt ihr am Anfang betreut, als du gestartet hast, und wie viel war dann das dann im Laufe der Zeit? Und wie kann man sich das auch vorstellen? Die haben ja, also ich kenne das natürlich aus dem Startup-Bereich, die Rechtsabteilung wird häufig jetzt natürlich nicht als erstes eingerichtet, was auch total verständlich ist. Wart ihr dann eigentlich die Rechtsabteilung für sämtliche eurer Portfolio-Companies?
Ja, also tatsächlich, ich habe mir irgendwann, als ich dann nach 3 Jahren gegangen bin, mal den Spaß gemacht, bei Finance nachzufragen, wie viele Companies haben wir dann insgesamt in der Zeit betreut, und es waren um die 170.
Aber ziemlich verrückt.
Ja, man darf sich das natürlich auch nicht so vorstellen, dass die alle auf einmal quasi selbige Probleme haben, sondern die haben natürlich unterschiedliche Wachstumszyklen gehabt, in denen unterschiedliche Probleme relevant waren. Wir haben nach und nach Pläne erarbeitet für jeweils den Beginn eines Startups, also den Lebenszyklus eines Unternehmens. Also was passiert am Anfang, was passiert in der Mitte, was passiert, wenn es Richtung Kapitalmarkt vielleicht auch geht. Und das sind natürlich keine Themen, die man alle komplett alleine machen kann. Ich glaube aber, was man schon kann, ist die Themen, die immer wieder kommen, in Anführungsstrichen institutionalisieren, also da Playbooks schreiben, Kontrollen einfügen, Best Practices etablieren, und dann eben, das gilt natürlich auch für den Compliance-Bereich, das gilt aber für alle Bereiche. Also wir hatten bei Rocket einfach wirklich einen 100-Tage-Plan, wo minutiös jedes Team miteinander zusammengearbeitet hat innerhalb von Rocket, und wo dann die Strukturen einfach für jedes Unternehmen aufgestellt wurden. Und aus diesen Strukturen heraus haben wir danach eben auch teilweise Rechtsabteilungen für die Startups geheiert, also auch die Interviews geführt, teilweise eben den Support geleistet und natürlich mit Fremdkanzleien, also mit Drittkanzleien koordiniert. Also es waren wirklich sehr unterschiedliche, sehr vielfältige Tätigkeiten.
Würdest du sagen, du hast mehr, weniger oder genauso viel wie in der Großkanzlei gearbeitet?
Also ich würde sagen, ich habe ganz anders gearbeitet, weil ich war einfach immer erreichbar natürlich, und das für sehr viele unterschiedliche Kontinente zu sehr vielen unterschiedlichen Zeiten. Und natürlich war das dann so, dass die Gründer auch irgendwann Vertrauen zu dir als Person haben und vielleicht dann gar nicht so das Vertrauen in einen Rechtsanwalt in einer Großkanzlei, sondern einfach auch diesen Austausch geschätzt haben, weil sie wussten, von mir gibt es eben eine ehrliche Antwort zu Themen, und das nicht rein juristisch, sondern eben auch im Gesamtzusammenhang mit vielleicht einer großen Finanzierungsrunde, die für das Startup entscheidend war, oder im Zusammenhang mit einem bevorstehenden Börsengang oder im Zusammenhang mit, ja, Maßnahmen, sei es Hiring oder manchmal auch schwierige Maßnahmen wie beispielsweise die Schließung eines Landes, wo viele Arbeitnehmer dranhängen, wo viel Herzblut auch der Gründer dranhängt. Und für diese Fragen ist es natürlich ganz schwierig, generell auch Sachen ins Team zu delegieren. Also das waren dann oft Themen, wo du gar nicht anders kannst, als selbst zur Verfügung stehen.
Gab es denn so eine, oder ja, viele große Finanzierungsrunden natürlich auch mitbegleitet, auch einige Börsengänge. Gab es für dich so ein persönliches Highlight, bei dem du gesagt hast, okay, diese Finanzierungsrunde, dieser Börsengang war für mich besonders spannend oder war besonders cool, den erreicht zu haben?
Also natürlich war das jetzt allem voran der Börsengang von Rocket selbst. Also weil als Rechtsabteilung innerhalb von Rocket hat man damit natürlich viel, viel mehr zu tun, als man mit den Börsengängen oder den Finanzierungsrunden der anderen Unternehmen zu tun hat. Und ich bin ja auch in den Aufsichtsrat gegangen von Rocket zum Zeitpunkt des Börsengangs. Und das sind natürlich Erlebnisse, wo du dann ja, einfach sehr, sehr spannende Insights bekommst. Und ich habe danach den Aufsichtsrat auch noch ein paar Jahre begleiten dürfen als Secretary of the Board. Und ja, ich würde mal sagen, das ist schon eins meiner favorisierten Zeiten gewesen. Einfach die Möglichkeiten am Kapitalmarkt, die unterschiedlichen Berichtspflichten, die unterschiedlichen internen Strukturen, die du dafür auch aufbauen musst, um überhaupt in der Lage zu sein, so eine Hauptversammlung abzuhalten oder ähnliches. Also das war schon sehr spannend und es ging los 3-4 Monate nach der Geburt meiner ersten Tochter.
Ja, genau, das ist nämlich ein Detail, das wir bisher noch nicht erwähnt haben. Ein kleines und gleichzeitig sehr großes Detail. Du hast am Anfang schon gesagt, auf eigenen Beinen stehen und so weiter. Du hast nämlich auch ein Kind bekommen während der Zeit bei Rocket, ne?
Ja, genau. Und da hatte ich unglaublich viel Respekt vor. Ich habe gedacht, das braucht eigentlich niemand. Also man macht sich ja da, wie soll ich sagen, sehr viel Gedanken darüber, auch wie das andere belastet. Und ich sag mal, mir war schon klar, in so einem Hyper-Growth-Setup braucht man vielleicht nicht unbedingt einen schwangeren General Counsel. Und
zumindest einen Schwangeren, der trotzdem ständig erreichbar ist, wie du schon gesagt hast.
Ja, ich habe damals meinen damaligen Chefs von Clifford gefragt. Die hätten mich auch wieder zurückgenommen. Und mein anderer Chef war dann zu dem Zeitpunkt zu Wilkie Farr Gallagher gewechselt. Und für mich war klar, okay, wenn das nichts wird, dann wird es woanders etwas. Also es war jetzt nicht alternativlos. Und ich bin dann einfach irgendwann ins Gespräch gegangen, habe gesagt, so sieht's aus, ich bin schwanger. Haben wir uns wahrscheinlich alle anders vorgestellt. Mhm. Aber entgegen meinen Erwartungen haben mich Olli und Marc da total unterstützt. Und obwohl ich angeboten habe, den Platz zu räumen, hieß es, nee, wir leben jetzt nicht mehr im 19. Jahrhundert. Und was für Unterstützung brauchst du? Und das ist natürlich in erster Linie aus meiner Sicht, und ich möchte das jetzt, also das ist vielleicht nicht der Lebensweg für alle. Also jeder soll selber entscheiden, ob er sein Kind betreut, wie er sein Kind betreut, ob er arbeiten möchte, Teilzeit, Vollzeit. Aber für mich war klar, ich kann das nicht leisten in diesen Bahnen ohne eine Unterstützung auf der Betreuungsebene.
Ja, klar.
Und ja, dann haben sie mir das genehmigt, haben mein Gehalt entsprechend erhöht und dann der Rest ist Geschichte. Also ich habe keine Teilzeit gearbeitet, sondern ich bin dann zurückgekommen und wir haben dann gemeinsam diesen Börsengang 2014 über die Bühne gezogen.
Aber ich finde, das ist ein super beeindruckendes Detail, weil grundsätzlich Rocket Internet ja wirklich auch als harte Schule gilt, in der viel Leistungsdruck besteht und so weiter. Und das ist ja jetzt auch ein bisschen her, ungefähr 10 Jahre oder sogar noch ein bisschen mehr. Und da von seinen Chefs, den Sambas zu hören, nee, wir finden eine Lösung. Wir sind eben nicht im 19. Jahrhundert. Es ist normal, dass Menschen Kinder bekommen und man baut sich dann ein Konstrukt, das für alle passt. Das finde ich schon richtig, richtig cool.
Absolut. Also ich rede nicht so oft öffentlich über die Zeit bei Rocket Internet, insbesondere nicht über solche persönlichen Dinge. Aber ich finde, man muss das auch mal erwähnen, weil natürlich ist es mit sehr viel Druck einhergegangen, auch für mich. Gleichzeitig ist es was ich bis heute sehr schätze, dass ich diese Chance hatte, bei diesen unglaublichen Ereignissen mit dabei zu sein. Und ich habe mir das für mich gewünscht. Und dann ist es natürlich schön zu sehen, dass deinen vorgesetzten Chefs, wie auch immer man sie Gesellschaft dann, so wichtig ist, dich auch mit dabei zu haben, dass sie bereit sind, dich da auch bei zu unterstützen. Und das hat mir schon viel gegeben. Und das sind, glaube ich, die Seiten von Rocket, die man selten erzählt bekommt, weil da auch wenig drüber gesprochen wird. Was nicht heißt, dass es nur diese Seiten gibt, natürlich, ne?
Ja, absolut. Ich habe in deinem Fall einen kleinen Spickzettel neben mir liegen, weil ich sonst mit deinem CV ehrlicherweise nicht hinterherkomme. Und ich habe da on top MBA und Doktortitel stehen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wann hast du das noch parallel irgendwo eingeschoben?
Also den Doktortitel habe ich tatsächlich angefangen im Insolvenzrecht, bei einem Professor für Insolvenzrecht. Und wollte eigentlich mein erstes nicht so gutes Examen damit ausgleichen. Und habe dann gemerkt, das Thema Insolvenzrecht ist für mich eigentlich durch. Ich bin nicht mehr das dreijährige Kind, was sich wünscht, irgendwie da in die Fußstapfen zu treten. Und habe dann ein verfassungsrechtliches Thema in der ZBO gewählt und habe dann nochmal neu angefangen und die Doktorarbeit dann ja mit ein paar Wochen Beurlaubung noch während meiner Zeit bei Clifford Chance fertig gemacht. Und das MBA-Thema ist nochmal ein ganz anderes, also ich glaube, es geht aber auch vielen so, als Jurist ist man dann oft so dieser Dealverhinderer und der Risikobewusste im Team und die Spaßbremse. Und so habe ich mich nie gesehen. Also mir hat es immer Spaß gemacht, diese wirtschaftlichen Wünsche der Parteien in Einklang zu bringen mit den tatsächlichen Gegebenheiten der Deals. Und das war am Ende dann das, was mich zum MBA bewegt hat, weil ich den Wunsch hatte, noch mehr zu verstehen, wie man diese Wirtschaftlichkeiten liest, wie man sie vielleicht auch zusammenfasst. Und da habe ich dann entschieden, nochmal ein MBA zu machen. Und naja, was uns Juristen ja immer nachgesagt wird, Judex non calculat, das fand ich immer doof. Ich habe gerne Calculat. Mhm. Und ich habe dann Oliver damals gefragt, kann ich nicht während der Rocket-Zeit noch mein MBA machen? Und an welcher Uni? Und ich hatte mich dann an verschiedenen beworben. So ein Wunschkandidaten, die man dann so hat. Triumph, Harvard und natürlich die WHU. Und für ihn war klar, also wenn überhaupt, dann geht nur Alma Mater, WHU. Mhm. Und das war dann am Ende das, wo ich dann auch angefangen habe. Nach meiner Rocket-Zeit habe ich den MBA begonnen. Und das war wirklich unglaublich. Nochmal, es war als Executive MBA aufgesetzt. Nochmal in, ich habe an der HKUST studiert, in Tel Aviv, an der Recanati, unter anderem in Kellogg, in dem Campus in Chicago und in Miami. Und habe dann auch mit meiner Tochter nochmal 4 Monate im Silicon Valley gelebt, sie da zur Preschool geschickt. Und es war ein unglaublich cooles Erlebnis.
Und würdest du rückblickend den MBA empfehlen? Wir hatten lustigerweise vor kurzem auch Anton Weitz zu Gast hier im Podcast, Partner bei Project Capital, der ganz klar gesagt hat, er hat auch ein MBA gemacht, dass der MBA eigentlich der Grundstein dafür war, dass er dann ins Venture Capital gegangen ist. Auch die Kontakte, die er dort aufgebaut hat und so weiter. Würdest du das Juristen empfehlen? Weil der MBA ist bei den Juristen ja noch gar nicht so verbreitet.
Man muss ganz klar für sich überlegen, was ist die Zielsetzung, die man mit dem MBA verfolgt. Also ist es eine persönliche Weiterbildung für die Ziele, die man hat? Oder ist es, ich sag mal, ein Titel, der verlangt wird, vielleicht für einen Job, den man sich wünscht? Und also Netzwerken in unserem Alter, in Anführungsstrichen, ist natürlich immer viel besser möglich, wenn man sich auf etwas konzentrieren kann und sich auch die Zeit dafür nimmt. Also ich glaube, im Nachhinein würde ich dazu raten, ein Vollzeit-MBA zu machen. Ich würde keinen Executive-MBA mehr machen, denn die Arbeit, die ich nebenbei leisten musste, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich und dann noch das Kind, was irgendwie 1 Jahr alt war, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich irgendwie auf der hinteren Bank im Auditorium eingeschlafen bin. Also, ich glaube, im Nachgang würde ich empfehlen, sich wirklich auf den MBA zu konzentrieren und sich die bewusste Auszeit und das bewusste Netzwerken nochmal zu gönnen, in Anführungsstrichen, wenn man es macht. Und ich finde es für Juristen auch gerade sinnvoll. Also ich glaube, verbreiteter ist der LLM, der Masterabschluss. Und für mich, wenn man eine Affinität hat zu Zahlen, wenn man sich auch auf der wirtschaftlichen Seite mehr sieht, ist es durchaus ein legitimes Instrument, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen und für sich selber auch was herauszuarbeiten, was man sich wünscht.
Das heißt, du hattest dann dein MBA fertig und bist dann auch irgendwie nach dem Börsengang von Rocket weitergezogen. Was war dann dein nächster Schritt?
Also weitergezogen, das ist mir echt nicht einfach gefallen, weil Rocket war schon so eine Station, die einfach über die Jahre so viel Herzblut und Aufbau und alles natürlich geboten hat. Und gleichzeitig war ich dort eben verhaftet in der Rolle des General Counsels. Und ich für mich habe immer gesehen, da ist irgendwie noch mehr. Ich wünsche mir einfach dieses Wirtschaftliche noch mehr, als ich mir diese Deal-Details wünsche. Ich wollte immer lieber im operativen Team sein. Und ich hatte so viel Aufbauten mitbekommen bei Rocket und so viel Geschäftsmodelle gesehen. Und irgendwann kam einfach der Wunsch, das selber in die Richtung auch für mich auszuprobieren. Und tatsächlich gründen hatte ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut. Es war für mich immer so, wie soll ich sagen, der Nordstern am Ende des Ganzen. Die größte Herausforderung. Ich habe immer gedacht, fürs Gründen bin ich immer noch nicht gut genug. Und es schwingt ja oft mit. Ich glaube, gerade bei den weiblichen Vertretern der Juristerei, dass man irgendwie noch nicht gut genug ist und noch den einen Workshop und noch die eine Fortbildung und noch die eine Weiterbildung oder den einen Titel und dann. Und so war das natürlich bei mir leider auch. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, als Consultant für eine Private Equity Firma zu arbeiten. Die habe ich auch wahrgenommen. Bin dann öfter nach Frankfurt gependelt. Eine Sache war in Berlin, eine war in Frankfurt. Und parallel habe ich den CEO von einem Stahlunternehmen, Stahltrader kennengelernt, Klöckner. Das war damals der Gisbert Rühl. Und bin dann durch ihn parallel zu dem Beraterjob dann zu Klöckner gekommen und habe da tatsächlich wirtschaftliche Verantwortung übernommen im Bereich der Geschäftsführung. Und da haben wir sowohl den Investment Teil aufgebaut mit Klöckner V, als auch den Shop und die Digitallösungskomponente in Klöckner I. Und es war für mich nochmal, ja, vielleicht der Moment des Wandels weg von der Juristerei und eher hin zur allgemeinen Geschäftsführung.
Aber auch nochmal ganz spannend zu sehen, wie ein Konzern, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, sich plötzlich innovativ aufbaut. Was war denn da so dein interessantestes Learning, dein Blick darauf? Wie kriegt man denn das als Konzern hin, das erfolgreich zu machen?
Naja, für mich war natürlich die Herausforderung, kann man überhaupt echte Transformation auch im Konzern umsetzen? Und funktioniert Innovation auch mit gewachsenen Strukturen, vielleicht auch mit Abhängigkeiten oder gewissen Machtlogiken, die da seit Jahren herrschen? Und natürlich war der Reiz auch, aus einer Beraterrolle heraus mehr in eine Führungsrolle zu wechseln, weil ich glaube schon, wenn man Geschäftsmodelle wirklich verändern will, dann reicht es auch nicht aus, dass man von außen nur Empfehlungen gibt und es dann andere umsetzen lässt, sondern man muss dann auch wirklich in die Verantwortung gehen. Und die Realität, die ich davor gefunden habe, war schon hochkomplex. Also ich würde mal sagen, Transformation im Konzern bedeutet sehr viel mehr, tatsächlich bestehende Umsatz- und auch gewinngenerierende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und möglicherweise dann auch Dinge offen zu legen wie Preise, Margen, Vertriebslogiken, die seit Jahren bestehen und die vielleicht auch Teil dieses Erfolgskonzepts sind, aber die man neu denken muss gemeinsam. Und ich glaube, dieses stetige Spannungsverhältnis, das ist auch das, was bei vielen Konzernen dazu führt, dass man vielleicht den Moment der eigentlichen Innovation oder den Moment, wo man dann springen sollte, verpasst und vielleicht dann nicht so erfolgreich ist mit neuen Modellen, wie man sein könnte. Da gibt es natürlich super viele Beispiele, über die dann auch immer berichtet wird. Aber bei Klöckner war das eben vor allem der CEO, der das vorangetrieben hat, diese Digitalisierung. Aber natürlich hat man auch gemerkt, dass diese Kannibalisierung des eigenen Geschäftsmodells eine unglaubliche Rolle spielt, auch in den Köpfen des Digitalteam versus das analoge Team. Und ja, das fand ich sehr reizvoll, aber es war natürlich ganz anders als bei Rocket, wo wir die Strukturen ja in dem Sinne auf einer grünen Wiese aufbauen konnten und nicht diese Legacy noch mitgetragen haben, ne?
Klar, aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, bei dem du gesagt hast, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich was gründen.
Ja, genau. Also ich glaube, bereit ist man fürs Gründen nie, so richtig zumindest.
Stimmt.
Und so war das auch bei mir. Ich habe mir immer mal wieder kleinere Geschäftsmodelle angeguckt, die man vielleicht wie so eine Art Search Fund Modell oder ähnliches selbst erwerben könnte und habe dann unter anderem einen Hersteller im Kosmetikbereich angeschaut und hatte im Silicon Valley einen ganz tollen Professor kennengelernt, Dominik Michels, der im Bereich AI und im Bereich Anwendungsmodelle für AI in Industrie, Konsumgütern und Ähnlichem wirklich eine führende Rolle gespielt hat. Und wir haben uns kennengelernt, wir wussten sofort, da kann man was draus machen. Sein technischer Verstand und seine Weitsicht, die er damals schon auf die Themen hatte im AI-Bereich und meine wirtschaftliche Komponente. Und da war eigentlich klar, irgendwas könnte man schon zusammen machen. Und als ich dann diesen Kosmetikhersteller angeguckt habe als Geschäftsmodell, kam die Idee, warum nicht die Personalisierung von Kosmetikprodukten? Und ja, also das Ganze war sehr technologiegetrieben zu einem Zeitpunkt, wo natürlich ChatGPT und anderes noch gar keine Rolle gespielt hat. Und es war super herausfordernd. Also wir waren in einem total fremden Markt. Wir mussten die gesamte Wertschöpfungskette aufbauen, weil natürlich niemand mit uns kooperieren wollte. Also wir hatten am Ende ein eigenes Labor. Wir haben natürlich die gesamte Technologie selbst umgesetzt, also eigene Algorithmen, die wir dann auch zum Patent angemeldet haben. Wir hatten eigene Chemiker. Wir haben mit einem Hautarzt zusammengearbeitet, mit zwei Hautärzten, um genau zu sein, mit Pharmazeuten und haben dann am Ende wirklich diese ganze Wertschöpfungskette selbst gebaut. Und das war 2018, war natürlich unglaublich herausfordernd und das war aber dann das Projekt, dem wir uns angenommen haben und Fundraising in einem Umfeld, wo quasi KI noch wenig gehypt war, Personalisierung in einem Umfeld, wo es sehr erklärungsbedürftig war. Und Ja, das waren sehr viele persönliche, unternehmerische Herausforderungen für uns zwei. Und ich kann mal sagen, nicht jede Gründung entwickelt sich, glaube ich, so nach Plan, wie man sich das vorstellt. Und
stimmt, fast keine,
auch
glaube
bei
ich.
uns gab es auf jeden Fall Annahmen, die sich ganz anders entwickelt hatten, als wir uns das gewünscht hatten. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass die Skalierungsphasen nach ja fast 7 Jahren einfach in anderen Märkten lagen, in Indien und im Mittleren Osten, als wir uns das so gewünscht oder vorgestellt hatten und wo wir uns auch persönlich nicht sehen. Und dann haben wir uns bewusst letztes Jahr für einen Exit entschieden. Einfach, dass das Modell weiter skaliert werden kann und weiterleben kann und aber eben nicht in Märkten, die für uns in dem Sinne relevant waren. Und ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, war unglaublich lehrreich. Und hat einem aber natürlich noch mehr das Gefühl gegeben, was man schon am Anfang hat, dass man irgendwie gar nichts kann. Also diese Vielfalt an Themen. Ja, also du weißt es selber, du hast ja mit Talent Rocket auch gegründet. Und es ist schon krass, was man manchen Morgen, ne?
Absolut, man steht immer wieder vor Problemen, die man so noch nicht gesehen hat und bei denen man eigentlich auch aufgrund von den Dingen, die man davor gemacht hat, noch nicht die Kompetenz hat, um sie zu lösen. Aber man muss sie dann doch irgendwie lösen. Und das, glaube ich, ist in der Gründung total überschätzt, dass du eigentlich ständig dabei bist, Probleme total aus dem Weg zu schaffen. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Würdest du aber sagen, dass deine juristische Kompetenz dir grundsätzlich bei der Gründung geholfen hat? Du hast es selber schon angesprochen. Ich glaube, die Gründungsquote bei Frauen oder bei Juristinnen liegt irgendwie bei um die 1%, ja, wenn nicht sogar noch geringer. Also es gibt eigentlich kaum Juristinnen, die gründen. Würdest du aber sagen, dass man eigentlich von dem, was man lernt, auch ein gewisses Rüstzeug schon mitbringt?
Absolut. Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Der eine hilft, der andere hindert. Also was unglaublich hilft, ist, glaube ich, diese Vielfalt, dass man viele Dinge selber machen kann, das Strukturierte, das ständig Lernende, ständig auf Neuheiten Reagierende. Wir Juristen sind ja in einem Umfeld, was sich permanent verändert, während die grundlegenden Spielregeln gleich bleiben. Und ich finde, das prägt einen schon sehr fürs Leben und gibt einem Rüstzeug, mit neuen Situationen gut klarzukommen. Was, glaube ich, hindert, ist, dass man oftmals Risiken sieht und vielleicht nicht in der Lage ist, also der Dumme sieht die Risiken nicht und springt einfach, weil er es nicht gesehen hat. Der Jurist.
Auch angenehm.
Ja gut, also die Erfolgschancen bleiben ja gleich, ob er es sieht oder nicht. Wir Juristen, wir sehen dann die Dinge und das hemmt natürlich öfter mal Entscheidungen zu treffen oder auch Risiken zu nehmen, wenn man genau weiß, wie groß die Manifestationsgefahr des Risikos tatsächlich ist. Und ich finde, das ist beim Gründen schon etwas, was ein, also wo ich manchmal eben sehe, dass andere Gründer damit sehr viel leichter umgehen, weil sie dieses Risiko gar nicht als solches wahrgenommen haben. Und am Ende manifestiert es sich nicht. Und dann ist man natürlich mit der Ignoranz besser gefahren als mit dem den Vorkehrungen treffen. Aber es gab in unserer Gründung tatsächlich einen Fall, wo es mir sehr geholfen hat oder wo es mir auch ein Trost war. Wir sind auch nachgebaut worden von einem großen Konzern. Und das war unglaublich herausfordernd, da auch diese, ich sag mal, ja, die Fäden in der Hand zu behalten und auch für sich selber zu schauen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, hätte mich das jetzt als Nicht-Jurist getroffen, wäre ich wahrscheinlich viel panischer gewesen und viel ängstlicher gewesen, als ich es jetzt war, weil ich schon auch wusste, es gibt gewisse Dinge, die uns schützen, es gibt gewisse Dinge, die werden nicht passieren. Und ich habe mich mit anderen Gründern ausgetauscht, denen das auch passiert ist, war ich, glaube ich, etwas entspannter. Auch wenn man morgens erstmal so eine Nachricht im Briefkasten hat, ist man schon auch den Tränen nahe, sage ich mal.
Ja, klar.
Aber ja,
klar.
Also das ist, es hilft auch, würde ich sagen.
Und wie kam es jetzt zu deinem nächsten Schritt? Mittlerweile bist du ja auch Professorin. Das wollen wir jetzt nicht vergessen am Ende.
Ja, also ich glaube, die Professur war für mich am Ende eine logische Konsequenz aus dem, was ich alles mein Leben lang versucht habe zu lernen und für mich herauszufinden. Und ich hatte mir immer gewünscht, dass es jemanden gibt, der die Dinge vielleicht so verpackt, dass man auch als Nichtgründer, als Nichtjurist, als, ja, dass man das einfach versteht und dass einen da jemand an die Hand nimmt, worauf es wirklich ankommt. Und gerade als weibliche Gründerin hat mir das oft gefehlt. Also nicht nur die Role Models, sondern auch der Austausch und auch dieses an die Hand genommen werden, den Mut zu finden, wirklich schwierige Wege und schwierige Entscheidungen zu treffen und schwierige Wege zu gehen. Und das war eigentlich meine Motivation am Ende zu sagen, okay, ich mache das. Ich habe einen Lehrstuhl für digitales Unternehmertum, also Digital Entrepreneurship an der DBU. Und das war mein Traum, dass ich da was weitergeben kann und vielleicht anderen helfen kann, mehr als dann damals mir geholfen wurde, als ich auf dem Abschnitt des Weges stand.
Was kann man in der Vorlesung bei dir erwarten? Also was lernt man da? Wie lernt man es?
Sehr viel praxisnah. Mhm. Also ich versuche immer, Interviews mit Gründern zu integrieren, Ratschläge von Gründern, Roadmaps und Best Practices, dass man einfach sieht, wie haben es denn andere gemacht? Weil ich glaube, von den Strukturen her muss man nicht alles neu erfinden. Es reicht ja, dass das Geschäftsmodell sehr innovativ ist. Aber das Playbook kann man sich auch von anderen leihen, sag ich mal. Und da spart man sich, glaube ich, viel Zeit und auch viele Fehler, viele Pitfalls, in die man vielleicht reingeraten könnte.
Auch du hast ja ziemliche große Schritte immer gemacht in deiner Karriere. Also sowohl was den Bereich als auch die Branche angeht und so weiter. Hattest du so gewisse Fragen, die du dir vor jedem Wechsel gestellt hast oder so wie kleine Filter, die du immer wieder aufbringst, wenn du sagst, das könnte jetzt mein nächster Schritt sein, aber ich muss mir überlegen, ob der für mich Sinn macht?
Also ich habe mir immer weniger die Frage gestellt, was ist jetzt ein guter Karriereschritt? Ich habe mir immer mehr die Frage gestellt, wo sehe ich mich die nächsten 5 Jahre und welchen Weg will ich auch stringent gehen? Und dazu gehört für mich auf mehreren Ebenen eben, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen? Wie wohl fühle ich mich, mit denen auch durch schwierige Phasen zu gehen? Beim Gründen ist das, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, einen Gründer, einen Co-Gründer, einen Co-Founder zu haben, mit dem man, oder Gründerin, also ich gender das jetzt nicht in dem Fall, einfach jemanden zu haben, mit dem man wirklich durch alles durch kann, mit dem man auch das Vertrauen hat, wenn man nicht im Raum ist und es werden schwierige Entscheidungen getroffen, dass der für einen mitdenkt und mitfühlt. Und ja, ich glaube, langfristig muss man einfach für sich eine Vision entwickeln, wo sieht man sich inhaltlich, was macht Spaß, was sind die Rahmenbedingungen. Und auch da wieder, es muss natürlich auch gerade mit Kindern stimmen, also sowohl finanziell als auch örtlich. Mittlerweile mit über 40 reicht es mir nicht mehr aus, dass nur die Aufgabe der Purpose stimmt, sondern jetzt würde ich auch immer gucken, was ist verträglich für meine Familie und wo stimmt eben das Gesamtpaket.
Du hast öfters erwähnt, dein wirtschaftliches Interesse, das dich ja auch so auf deinen Weg gebracht hat. Was würdest du denn generell Juristen und Juristinnen empfehlen, um so gewisse Business Skills aufzubauen, also um da auch so Grundsteine zu legen, die es einem dann auch leichter machen, vielleicht aus dem klassischen anwaltlichen Beruf auszubrechen in was anderes?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht in diese Rolle des Dealverhinderers drängen lässt.
Des Bedenkenträgers.
Genau, also ich glaube, das Wichtige ist, dass man Risiken sieht und sie erklärt und gleichzeitig aber auch versucht, diese Rolle so zu interpretieren, dass man eben die Risiken zwar nicht negiert, aber für Lösungen offen bleibt und diese Lösungen auch aufzeigt. Ich glaube, keiner braucht jemanden, der einfach nur Absicherung schafft. Also das stört mich selber auch, wenn ich mit Juristen arbeite. Ich glaube, es braucht keine Absicherung, sondern es braucht Gestaltung. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, dass eigentlich unser Job ist, Dinge zu gestalten und zusammenzuführen, Lösungen zu schaffen, ich glaube, das ist die wichtigste Fähigkeit, um auch im wirtschaftlichen Anschluss zu finden. Und das sind jetzt, sag ich mal, eher die Soft Facts. Und auf der Hard Fact Seite hilft es natürlich, sich damit auseinanderzusetzen, welches Skillset notwendig ist. Also da sind wir dann beim MBA, aber ich glaube, dass es mittlerweile so viele andere Möglichkeiten außerhalb eines MBAs gibt, sich Skills anzueignen. Einfach eine Bilanz lesen zu können, wissen zu können, wie die Zahlen miteinander interagieren, welche KPIs für welches Businessmodell relevant sind, wie man das zusammenführt. Ich glaube, das sind Dinge, wenn man da ein Interesse für zeigt und diese beiden Skillsets vereint, das ist ein unglaublich spannendes Profil für jeden Arbeitgeber.
Und hast du am Ende noch einen Buch- oder Podcast-Tipp, bei dem du sagst, das hat dich vielleicht auf deinem Weg begleitet oder das hat auch ein gewisses Denken bei dir beeinflusst, das du gerne weiterempfiehlst?
Also ich persönlich habe immer super gerne Biografien gelesen über Gründungsgeschichten. Ich habe wirklich geliebt Shoe Dog von dem Nike-Gründer.
Kann ich auch große Empfehlung aussprechen. Also, coole Geschichte.
Ja, ich habe es geliebt, diese Geschichte, wo er aus dem Kofferraum seines Autos die Schuhe rausverkauft und sein Vater immer gesagt hat, oh Gott, das wird nichts. Und er am Ende, glaube ich, einen Flügel der Universität nach seinem Vater benannt hat. Also ich glaube, es geht darum, sich Mut zu machen und Role Models zu finden um diesen persönlichen Weg gehen zu können. Weil ich glaube, jeder weiß es, wenn man Jurist ist, wie schwer es ist, aus dieser Schiene auszubrechen und wie oft einem gesagt wird, das geht alles nicht und wir können das nicht. Aber wir können es. Wir können es auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 2 Staatsexaminer geschafft.
Also, schlimmer wird es nicht.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Also kein MBA der Welt ist so hart wie 2 Staatsexaminer.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Nein, aber dieses Mut machen und ich finde vor allem, was du auch gesagt hast, was man ja auch in dieser Geschichte merkt bei Shudok, dass es um diese authentischen Geschichten geht, eben nicht nur, absolut, dass alles immer nur wunderbar lief, ohne Tiefen, sondern dass man auch die Gründungsgeschichten so erzählt, wie sie wirklich sind, und die sind meistens eine sehr bumpy road.
Ja, absolut.
Bei der es auch viel Prozent davon einfach nur auch durchhalten, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, auch beim Examen ausmacht.
Absolut. Also ich glaube, diese zitierte Fähigkeit des Grit, das ist wirklich etwas, was gerade wir Juristen eigentlich haben. Und man unterschätzt sich da so ein bisschen selbst. Also da kann ich immer nur wieder sagen, solche Bücher motivieren mich unglaublich, da einfach ja für mich zu entscheiden, den Weg zu gehen. Und also diese Juristerei vielleicht nicht als Einbahnstraße zu verstehen, sondern als Weggabelung, wo man immer wieder auch die Chance hat, neue Wege zu beschreiten.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hoffe, wir haben keine Station vergessen. Wir haben bestimmt noch ganz viele gute Geschichten auf dem Weg dahin noch nicht gehört, aber das holen wir vielleicht einfach mal nach. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ein sehr inspirierender Weg.
Ich danke dir und frohe Vorweihnachtszeit.
Dankeschön. Das war Franziska Leonard.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.